Was ist der Wert über allen Werten? Wie findet man den Wert über allen Werten? Und was kostet es, den Wert über allen Werten zu bekommen? Auf diese drei Fragen gibt Jesus eine Antwort in einem kurzen Gleichnis. Eigentlich sind es zwei kurze Gleichnisse, die dieselbe Aussage haben. Und zwar in Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er die eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Der Wert über allen Werten ist also nach Jesu Gleichnissen hier das Himmelreich. Ein anderer Ausdruck dafür ist das Reich Gottes. Was aber ist das Reich Gottes? Die neuere Theologengeneration gibt es wieder mit die Herrschaft Gottes. Und genau das ist gemeint. Wir merken das beispielsweise an den zwei Bitten aus dem Unser-Vater-Gebet, wo es heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Mit anderen Worten, das Reich Gottes bedeutet, dass der Wille Gottes geschieht und dass er mehr so auf Erden geschieht, wie er im Himmel geschieht, nämlich hundertprozentig, ungehindert, vollständig. Nun könnte man fragen, wieso ist die Herrschaft Gottes der größte Wert überhaupt? Und ich bin auf drei Gesichtspunkte gekommen. Das erste ist, die Herrschaft Gottes ist unser Ursprung. Die Herrschaft Gottes ist unser Ursprung. Wenn wir ganz zurückgehen an den Anfang der Menschheitsgeschichte oder besser noch davor, dann ist ja der Mensch entstanden durch Gottes Willen. Das heißt, Gott wollte ein Gegenüber, das ein Geschöpf ist, das anders ist als die anderen Geschöpfe, das nämlich entscheiden kann, das überlegen kann, das mit ihm Eigenschaften teilt, anders als Tiere und Pflanzen. Wir haben unseren Ursprung im Willen Gottes, in seiner Herrschaft. Aber nicht nur das, sondern die Herrschaft Gottes ist auch unsere Bestimmung. Wieder am Anfang der Menschheitsgeschichte sollte ja der Mensch die Welt beherrschen. Wobei beherrschen nicht heißt ausbeuten, sondern unter der Herrschaft Gottes sollte der Mensch die Welt hegen und pflegen. Wir sind nämlich Verwalter, nicht Besitzer. Wir sind Verwalter. Und als Verwalter müssen wir sie so verwalten, wie es dem Besitzer entspricht. Und der Besitzer ist Gott. Also, wie Gott mit der Welt umgegangen wäre, was wir aus seinen Eigenschaften kennen, aus seiner Persönlichkeit, genau so sollen wir mit der Welt umgehen. So sollen wir die Herrschaft über die Welt ausüben. Und das ist unsere Bestimmung. Der letzte Gesichtspunkt, der sich aus der Bedeutsamkeit der Herrschaft Gottes ergibt, ist, die Herrschaft Gottes ist auch unser Ziel. Sie ist nicht nur unser Ursprung, sie ist nicht nur unsere Bestimmung, sondern sie ist auch unser Ziel. Paulus gibt einen Ausblick in eine Zukunft, die wir noch nicht haben. Freiwillig oder unfreiwillig wird sich irgendwann jedes Knie beugen, im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Das heißt, dieser Zeit gehen wir entgegen, die ist noch nicht da. Wir natürlich, die wir im Bund mit Gott sind, können das jetzt schon freiwillig tun, wobei sich dann Gottes Ziel mit uns Menschen schon erfüllt. Alle anderen, da wird es erst später kommen. Aber dieser Zeit gehen wir entgegen, in der es nur noch die Herrschaft Gottes gibt und nichts anderes. In der Offenbarung kein Leid, kein Geschrei, keine Tränen, keine Widersacher, keine Gegenkräfte, kein Satan, keine Dämonen, nichts, was Gott aufhalten könnte. Wenn wir den Gedanken von vorhin wieder aufgreifen, unseren Gott kann nichts aufhalten. Ja? Er verfolgt dieses Ziel durch alle Irrungen und Wirrungen der Menschheitsgeschichte hindurch. Und er plant alle Nebenwege, Seitenwege, Abwege, Umwege und Irrwege der Menschen mit ein. Das ist sein genialer Geist. Dass er selbst die Sünden der Menschen zu seinem Wohl benutzt, obwohl er die Sünde hasst. Wenn wir also bedenken, Gottes Herrschaft ist unser Ursprung, Gottes Herrschaft ist unsere Bestimmung und Gottes Herrschaft ist unser Ziel, dann kann es keinen Wert geben, der wichtiger sein kann als die Herrschaft Gottes oder in der Sprache des Matthäusevangeliums das Himmelreich. Das Himmelreich ist der Wert über allen Werten. Nun kommen wir zur zweiten Frage. Wie findet man denn diesen Wert über allen Werten? Und im ersten Beispiel, in dem ersten Gleichnis, unverhofft. Da ist ein Arbeiter, das ist ein Lohnarbeiter, der auf dem Acker irgendwas zu tun hat. Mit seinem Spaten macht es Kling und er stößt auf einen Schatz. Er verrät das nicht, er hält den Mund. Er wirbt den Schatz, damit er legal in den Besitz kommt, also kauft den Acker und kommt damit natürlich auch in den Besitz des Schatzes. Übrigens, dieses Beispiel fand sich im Schönfelder Deutsche Gesetze, einem juristischen Grundwerk hier in Deutschland. Ich weiß nicht, ob das Beispiel noch drin ist, aber ich habe es noch gelesen in den 70er Jahren. Also, dass es tatsächlich legal ist, dass man nach dem Recht sowas tun kann. Das hat er gemacht. Also plötzlich kommt ein Mensch mit dem Evangelium in Kontakt. Sofort begreift er, das ist einzigartig. Das darf ich unter keinen Umständen verpassen. Das ist die Chance meines Lebens. So ist es zwei Brüderpaaren ergangen. Das lesen wir in Markus 1, den Versen 16 bis 20. Da trifft Jesus auf Simon und Andreas, das erste Jüngerpaar. Und er sagt, folgt mir nach. Und die lassen alles stehen und liegen und folgen Jesus nach. Und dann ergeht es einem zweiten Jüngerpaar genauso, Jakobus und Johannes. Der Vater Zebedäus ist ein Unternehmer, der Angestellte hat. Die fragen nach nichts. Ob der Vater jetzt ihre Hilfe braucht oder was auch immer. Sie lassen alles stehen und liegen. Sofort, eines der Stilmittel im Markus-Evangelium, sofort folgen sie ihm nach. Dass dieses Wort sofort taucht zigmal auf im Markus-Evangelium. Es zeigt die spontane Reaktion der Leute, die begriffen haben, das ist die Chance meines Lebens. Die kann ich nicht verpassen. So ist es auch dem Zolleinnehmer Levi gegangen. Stellen wir uns mal vor, der sitzt da mit seiner Zollbude. Jesus kommt vorbei und sagt, folge mir nach. Der zählt das Geld nicht, der übergibt es nicht, der macht keine ordentliche Buchhaltung. Er steht auf und läuft Jesus hinterher. So ist es auch der Frau am Jakobsbrunnen ergangen, Johannes 4. Die hat nicht geahnt, dass diese zufällige Bekanntschaft zu ihrem Heil werden würde, dass sie dem Messias begegnet, für ihn Reklame macht im Ort, die Leute zu ihm rennen und sagen, jetzt glauben wir, nicht nur auf dein Wort hin, wir haben ihn selbst erlebt. Und so geschieht es heute noch. Durch eine Gemeindegründungsbewegung, die ich seit 11 Jahren kenne, Hoffnung Deutschland, sind seit 1999 viele Atheisten zum Glauben gekommen. Die haben mit Christentum nie was zu tun gehabt. Die sind zum Bibellesen eingeladen worden und die waren von der Botschaft elektrisiert. Wenn ihr mal erleben wollt, was das Evangelium wirklich ist, lest es mit einem waschechten Heiden. mit jemand, der nie zuvor eine christliche Berührung gehabt hat. Der wird bei jedem Satz Ah und Oh und Wow machen. Der ist begeistert von jeder Aussage, an die wir uns seit Jahrzehnten gewöhnt haben. Die kamen zum Glauben, die ließen sich taufen, die wurden Nachfolger Jesu. Also es gibt immer noch Leute, die unverhofft das Reich Gottes, unverhofft auf den Willen Gottes, nämlich den Heilsplan, stoßen und begreifen, das ist die Chance meines Lebens, und das machen. Im zweiten Gleichnis ist es anders. Da haben wir einen Großkaufmann, der mit Perlen handelt, die damals schon kostbar waren in der Antike. Und jetzt findet er eine einzige Perle, deren Wert alles übersteigt, was er je gesehen hat. So, das sind Leute, die suchen. Ja, die gibt es auch heute noch. Menschen, die auf der Suche sind nach Sinn, nach dem, was man heute Spiritualität nennt. Und die vielleicht schon manches ausprobiert haben. Östliche Religionen, Esoterik, Astrologie, was weiß ich. Und auf ihrer Suche stoßen sie irgendwann auf das Evangelium und erkennen, das ist der Wert über allen Werten. Zu Gott zu gehören, ist das Wichtigste überhaupt. Mein Freund Werner, mit dem ich lange, lange befreundet bin, hatte Psychologie studiert. Er war auf der Suche nach der Wahrheit. Und er hatte alles ausprobiert, was man sich überhaupt vorstellen kann. Den ganzen Bereich der Esoterik, Meditation, östliche Religionen, was auch immer. Ihn trieb etwas an, was heute viele Leute nicht mehr antreibt. Er ahnte, nein, er wusste, es muss eine absolute Wahrheit geben. Aber alle Wahrheitssysteme, denen er begegnete, die widersprachen wiederum anderen. Und er sagt, das kann es nicht gewesen sein. Irgendwann stieß er auf die Botschaft der Bibel. Er erkannte, das ist die Wahrheit. Er bekehrte sich, wurde Mitarbeiter bei Jugend mit einer Mission und schrieb viele Verteilschriften und Bücher über die Wahrheit des Glaubens. Man nennt das Apologetik. Das sind die Leute, die den Glauben verteidigen nach außen hin. Oder ich denke an eine Mitleiterin in meiner Jüngerschaftsschule 1982, 83 habe ich Jüngerschaftsschule in Hurlach gemacht, Milena. Milena stammte aus einer kommunistischen Familie, damals im kommunistischen Jugoslawien, und die Eltern waren hohe Parteimitglieder. Das heißt, die ist atheistisch aufgewachsen, die hatte mit dem Glauben nie was zu tun gehabt. Aber auch in ihrem Innern merkte sie, es muss mehr geben als das, was ich bisher erlebt habe. Und dann macht sie sich auf die Suche nach der Wahrheit. Irgendwann kommt sie an einer Kirche vorbei. Es war vielleicht wärmer als heute. Jedenfalls stand die Tür und einige Fenster offen. Und die Gesänge drangen nach außen und sie hörte das. Und irgendwie zog es sie dahin. Sie ging in die Kirche hinein, hörte sich das an und dann entschloss sie, ich will diesen Glauben kennenlernen. Irgendwann bekam sie eine Bibel, las darin, bekehrte sich, wurde Christin. Auch heute noch sind viele Leute auf der Suche. Ja, man könnte sagen, es gab kaum eine Zeit, in der mehr Leute auf der Suche waren als heutzutage. Nur das Dumme ist, sie sind für alles offen, nicht nur für das Christentum. Das ist das Problem. Aber an Suchern mangelt es nicht. Wir haben mehr, als wir uns vorstellen können. Leute, die auch die kostbare Perle finden können, das Reich Gottes. Kommen wir zur dritten und letzten Frage. Was kostet es, diesen Wert über alle Werte zu bekommen? Und man kann es mit einem Wort ausdrücken. Alles. Es kostet alles. In beiden Gleichnissen, sowohl bei dem Mensch, der unverhofft auf den Schatz stößt, als auch bei dem Perlenhändler, bei beiden heißt es, und er verkaufte alles, was er hatte, um in den Besitz des Schatzes bzw. in den Besitz der Perle zu kommen. Zum Himmelreich zu gehören, ist jeden Preis wert. Vielleicht muss der Mensch seine bisherigen Freunde aufgeben, wenn diese Freunde glaubensschädigend sind. Und das sollten wir mal durchdenken. Sind die Leute, mit denen wir uns da umgeben, förderlich oder eher schädigend. Vielleicht muss jemand auch seinen Beruf aufgeben. In der alten Kirche konnte man Wagenlenker im Zirkus nicht sein, weil es ein heidnischer Beruf war. Man musste den Eid auf Cäsar leisten und Cäsar hatte den Anspruch, Soter, Retter zu sein, ein Titel, den die Christen für ihren Gott reklamierten, für Jesus. Also es gibt Berufe, die zum Christentum, zum Evangelium nicht passen. Muss man überlegen, passt mein Beruf? Muss ich das aufgeben? Wenn das Himmelreich wirklich der größte Wert ist, dann können wir nicht, ohne nachzudenken, die Dinge in unserem Leben behalten, sondern wir müssen sie unter dem Gesichtspunkt der Werte des Evangeliums durchdenken und dann sagen, das passt, dann können wir es behalten, oder wir kommen zu der Überzeugung, das passt nicht, und dann müssen wir uns davon trennen. Vielleicht muss jemand auch sein Hobby aufgeben. In Weingarten bei Karlsruhe habe ich einen Profifußballer kennengelernt, der in Mainz spielt. Und ich habe ihm eine große Zukunft prophetisch angesagt. Und ich habe gesagt, lieber Freund, ich gönne dir deinen beruflichen Erfolg. Nur sieh zu, dass Fußball niemals zu deinem Gott wird. Merken wir das? Es gibt Leute, die müssen ihren Beruf aufgeben, vielleicht auch eine Profikarriere, die in sich nicht sündig wäre. Aber wenn sie in Konkurrenz tritt zum Reich Gottes, zum Himmelreich, zum Willen Gottes, müssen wir sie aufgeben. Was immer der Herrschaft Gottes entgegensteht, müssen wir aufgeben. Und das gilt nicht nur für den Glaubensbeginn. Das gilt immer. Das heißt, auch wenn wir jetzt schon länger Christen sind, müssen wir von Zeit zu Zeit immer wieder durchdenken, die Dinge, die ich da in meinem Leben habe, passen die zu diesem höchsten Wert aller Werte? Ehrlich gesagt, es erschreckt mich, wie wenige Christen nach dem Willen Gottes fragen. Ich merke das bei den Leuten, mit denen ich befreundet bin, besonders mit jungen Leuten aus vielen Gemeinden. Dann denke ich, meine Güte, ohne Gott einzubeziehen, wählen sie Studium, Beruf und Ehepartner. Sie denken gar nicht mal daran, könnte Gott dazu etwas meinen, sondern sie wählen einfach den sicheren Versorgungsberuf. Das ist heidnisch. Daran ist nichts christlich. Oder ohne Gott einzubeziehen, machen wir Urlaub oder kaufen ein neues Auto. Ist es Gott recht? Welche Art von Urlaub? Gott hat zu jedem, was es in dieser Welt gibt, eine Meinung. Und als Christen sollten wir sie herausfinden und dieser Meinung sehr gewiss sein. Wenn Gott, wenn seine Herrschaft unser oberster Wert ist, dann muss man das an unseren Entscheidungen merken, an meinen und an deinen. Amen.